Das war der erste Satz aus dem zweiten Orgelkonzert des Engländers Thomas Augustin Arn. Gespielt hat der polnische Organist Andrzej Szadeko in seiner Heimatstadt Danzig auf dem Nachbau einer spätbarocken Orgel. Begleitet wurde er dabei von seinem Goldberg-Barock-Ensemble. Zu Gast im Studio ist jetzt ein Berliner Orgelvirtuose, nämlich Andreas Sieling, Domorganist des Berliner Doms. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Knesche.
Herr Sieling, Sie sind Gastgeber des Berliner Orgelsommers. Der hat am 5. Juli begonnen und geht noch bis Ende August. Immer Freitagabend, also auch heute, spielen bei Ihnen im Dom bedeutende Organisten aus aller Welt auf der großen Sauerorgel von 1905. Was macht diese Sauerorgel von 1905 so besonders?
Diese Orgel ist der absolute Star unter den Instrumenten, finde ich. Es gehen an ihr Sachen, die an anderen Orgeln nicht gehen. Ein Beispiel, ich kann unglaublich leise anfangen, im absoluten Pianissimo, kaum hörbar, und den Klang stufenlos steigern bis zum Fortissimo. Dabei ist dieser Klang im Fortissimo niemals laut und aggressiv, sondern unglaublich geerdet, und eigentlich umarmen die Klänge dieser Orgel die Zuhörer auf eine charmante Art und Weise.
Und warum geht das mit anderen Orgeln nicht?
Dieser Klang ist so sehr weich, sehr elegant. Die Mischungsfähigkeit der einzelnen Register ist ganz enorm. Das ist das typische Klangbild einer Orchesterorgel des späten 19. Jahrhunderts. Es ist die größte Orgel, die Wilhelm Sauer, der königliche Hoforgelbauer, gebaut hat. Und auf diese Art und Weise entstehen eben ganz besondere Klänge, die zusammen mit dem Raum eine Einheit ergeben, mit dem Berliner Dom und dieser enormen Größe.
Wann haben Sie zum ersten Mal auf dieser Sauerorgel gespielt?
Das war bereits vor der Wiedereinweihung des Berliner Doms 1992. Die Orgelbauer haben gefragt, ob ich mal vorbeikommen könnte, um ein paar Töne zu hören. Und ich war absolut begeistert. Das waren nur wenige Register des vierten Manuals, die spielbar waren. Und mich haben diese Töne, die durch den Raum zogen, wahnsinnig berührt. Das war ein ganz intensives Erleben. Und dann mein Doktorvater hat die Orgel begutachtet. Sie wurde ja eingeweiht im Juni 1993. Und dann hatte ich die Möglichkeit vorher, die Orgel war dann fertiggestellt, mit meinem Doktorvater dahin zu gehen und die Orgel zu prüfen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, mit ihm zusammen diese Orgel zu erkunden. Und dann habe ich sie dann vollständig erlebt. Und das hat mich tief berührt.
Für einen Laien kommt einem das ja vor wie ein bisschen so ein Mount Everest von Instrument. 13 Meter hoch, über 7269 Pfeifen, 113 Register. Hat man da am Anfang auch ein bisschen Respekt vor so einem großen Teil?
Ja, absolut. Ich habe da immer noch Respekt vor diesem Instrument und bin immer noch am Entdecken. Sie können sich vorstellen, es sind 113 Register, die sich alle irgendwie miteinander kombinieren lassen. Und da wird man ja niemals fertig. Das ist ja so wie beim Lottospielen, ja, wo es so viele Kombinationen gibt. Aber bei dieser Orgel eben noch mehr. Das sind ja 113 Register. Und ich habe bloß den Vorteil, dass ich immer gewinne, im Gegensatz zum Lottospieler.
Ist das auch ein ganz besonderer Reiz beim Orgelsommer, dass eben Ihre internationalen Gäste, die Kollegen, an dieser Orgel spielen können?
Ja, die sind natürlich ganz geehrt, dass sie dieses tolle Instrument spielen dürfen. Das ist ja ein sehr, sehr berühmtes Instrument. Andererseits macht es aber auch ein bisschen Angst, weil es gibt nicht wie an anderen Orgeln die Möglichkeit, die Klänge vorzuprogrammieren und über ein Computersystem abzurufen. Nein, man muss sich mühsam jede einzelne Zahl eines jeden Registers aufschreiben und dann gucken, wie ich das dann arrangiere. Es gab Organisten, die sind überhaupt nicht fertig geworden in ihren Nächten. Die üben dann wirklich lange, lange Nächte und haben mich dann gebeten, am Tag des Konzertes das dann irgendwie fertig zu registrieren. Ja, also solche Fälle gab es auch. Das ist wirklich sehr, sehr mühsam und sehr, sehr anstrengend. Und umso mehr bin ich dann beeindruckt, wenn es Kollegen gelingt, ein so bravouröses Konzert abzuliefern, wie das jetzt auch immer in der Vergangenheit stets der Fall war.
Ist dieser Orgelsommer sowas wie ein Familientreffen? Kennt man sich in der Orgelszene untereinander?
Wir sind sehr gut miteinander vernetzt und natürlich die sozialen Medien machen das dann auch wirklich möglich, dass man sich kennt. Und der eigentliche Star ist die Orgel, aber natürlich gibt es dann viele Orgelstars in der Szene, die wir dann einladen an den Berliner Dom. Und da kennt man sich dann natürlich, also auch eben den Kollegen, den wir gerade zu Beginn Andrzej gehört Sadejko, haben, den ja. Andrzej Sadejko, der war natürlich auch schon im Berliner Dom zu einem Konzert und ich durfte auch schon in Danzig spielen.
Jetzt wollen wir aber die Sauerorgel natürlich im Berliner Dom auch mal hören, unbedingt. Bei dieser Aufnahme spielen Sie den ersten Satz aus einer gotischen Suite von Léon Boëlmann. Was ist das für eine Suite?
Das ist eine sehr berühmte Suite. Das schönste, berühmteste Stück ist allerdings die Toccata, ganz am Schluss. Ein ganz rasantes Stück. Und Léon Boëlmann, ein ganz früh verstorbener französischer Organist des 19. Jahrhunderts, hat dieses Stück komponiert, den ersten Satz, den wir hören. Der lotet quasi den Raum aus. Das sind riesige Klänge, die in den Raum gestellt werden. Und ich hoffe, dass man auf der Aufnahme auch gut die Akustik des Berliner Doms wahrnehmen kann.
Andreas Sieling mit dem ersten Satz der Suite Gothique von Léon Boëlmann auf der Sauerorgel im Berliner Dom. Und Andreas Sieling, Sie haben mir ja gerade beim Zuhören gesagt, Sie nennen diese Orgel immer die Seele von Berlin. Warum?
Es ist für mich schlicht ein Wunder, dass es dieses Instrument gibt. Es gab einen Bombenangriff 1944 auf die Stadt und der Berliner Dom wurde auch getroffen. Die Kuppel stürzte ein und der Berliner Dom war dann oben offen. Und die Orgel steht aber in einem Bogen und ist dann einigermaßen geschützt gewesen. Also man hat mir auch erzählt, dass der damalige Domorganist Fritz Heidmann noch im zerstörten Dom an der Orgel gespielt haben soll. Mhm. Aber dann war über 10 Jahre lang das Instrument, der Dom, alles Wind und Wetter ausgesetzt. Bäume wuchsen in den Trümmerteilen, Vögel nisteten sich ein. Erst 1953 wurde ein Notdach errichtet und erst ja sehr, sehr spät der Beschluss gefasst, den Berliner Dom wieder aufzubauen. In den 80er Jahren hat man sich dann entschlossen, die Orgel dann auch aufzubauen und die Orgelbauer waren verblüfft, wie viel originales Material erhalten ist und wie gut es erhalten ist, ja, wie hoch die Qualität der Hölzer sind, die da sind, die ganzen Windladen, die Holzpfeifen konnte man alle wiederverwenden. Und so wurde das Instrument restauriert und zwar, und das ist auch ein Wunder, so wie es technisch damals war, mit einer pneumatischen Traktur, das heißt mit einer leichten Verzögerung, aber einer sehr eleganten Spielart.
Das heißt, wenn Sie eine Taste drücken oder mit dem Fuß ein Pedal, dann kommt der Ton ein paar Sekunden später.
Ein paar Sekunden nicht, aber eine halbe Sekunde etwa später. Mhm. Dafür lässt es sich ganz elegant spielen, aber man muss sich natürlich daran gewöhnen. Auch die Gäste müssen sich erstmal daran gewöhnen. Und das ist die einzige Orgel dieser Größe weltweit, weltweit mit dieser original erhaltenen Traktur. Und darauf sind wir natürlich sehr, sehr stolz.
Normalerweise sieht man die Organisten oder Organistinnen ja nicht bei ihrem Spiel auf der Orgel. Im Berliner Dom übertragen sie aber das Spiel per Video auf eine große Leinwand, jedenfalls jetzt beim Orgelsommer. Was für Einblicke bekommt man da im Publikum auf diese Weise?
Ich bin eigentlich ein großer Gegner gewesen, bis ich das selbst einmal erlebt habe, das Spiel eines Organisten, das über eine Leinwand übertragen wurde, und habe entdeckt, dass das eine ganz große Hörhilfe auch ist für die Zuhörer. Man merkt einfach, was das für Pausen sind, welches Manual benutzt wird, wo die Klänge herkommen, ob nur die Füße gespielt werden oder nicht. Es verdeutlicht eigentlich in der Akustik den Klang und ist von daher eine ganz, ganz große Hilfe. Und außerdem überall in der Philharmonie, in jedem Konzertsaal sieht man die Musizierenden, bloß bei der Orgel
nicht.
Bloß
in der Kirche.
Ja, und man sagt auch oft, die Orgel spielt. Naja, das tut sie natürlich nicht automatisch, sondern da sitzt ja immer ein Mensch dahinter, der oder die das Instrument zum Klingen bringt.
Und da kann man eben doch sehen, was für Fertigkeiten dafür notwendig sind. Also mit Händen und mit Füßen muss gespielt werden und die ganzen Register gezogen nach einem vorbereiteten Programm.
Das ist schon eine artistische Leistung. Ja, Hochleistungssport ist das.
Sie selbst werden am 23. August im Berliner Dom ein Programm mit dem Titel Bruckners Raschauer spielen. Raschauer klingt nach hektischem musikalischen Verkehr. Was meinen Sie damit?
Ich werde in diesem Programm in der Mitte ein Stück von Philip Glass spielen, Mad Rush. Mhm. Also verrückter Rausch oder verrückte Eile. Und am Rand erklingen dann Werke von Guimond, also die vierte Sonate von Alexandre Guimond, der auch ein großer Fan von deutscher romantischer Musik war und öfter auch nach Bayreuth pilgerte, um Wagner zu hören. Und eben Anton Bruckners Finale der 8. Sinfonie für Orgel transkribiert zum Bruckner.
Haben Sie selber transkribiert?
Nee, ein guter Freund hat das gemacht, Gerd Schaller, der auch sämtliche Bruckner-Sinfonien in sämtlichen Fassungen eingespielt hat. Ich weiß nicht, wie viele CDs das sind. Ich glaube 25.
Heute Abend aber gibt es erstmal Bach und BACH mit Daniel Beckmann aus Mainz. Was können Sie zu diesem Konzert sagen?
Ein spannendes Programm, sehr, sehr klug aufgebaut. Es beginnt mit dem berühmten Stück von Franz Liszt, Präludium über den Namen BACH. Das hat er geschrieben für die Einweihung der Ladegastorgel des Doms in Merseburg. Es wurde nicht rechtzeitig fertig. Der Organist musste damals was anderes spielen, aber trotzdem ist dieses Stück dann entstanden. Und am Schluss hören wir die Fantasie und Fuge über den Namen BACH von Max Reger. Und Max Reger sagte, wer Liszt nicht kann und kennt und nicht gespielt hat, der kann meine Elefantenfantasien auch nicht spielen. Also gemeint ist diese große Fantasie und Fuge über BACH oder die großen Choralfantasien.
Und Daniel Beckmann kann das aber spielen.
Ja, aber wie? Ja, der ist ein ganz, ganz toller Organist, Organist am Mainzer Dom. Und Max Reger hat seine Fantasie Rheinberger gewidmet. Und die Antwort von Rheinberger, die Reaktion ist uns nicht bekannt. Aber wir wissen über Straube, dass er gesagt hat, dass ihn das Werk sehr an Schumann erinnert. Und so bringt Daniel Beckmann auch noch unter 3 der 6 Fugen über den Namen BACH von Robert Schumann und spielt auch selbst noch ein Werk von Johann Sebastian Bach, auf den sich alle beziehen, nämlich Fantasie und Fuge G-Moll. Ein absolut verrücktes Stück, weil Bach geht da in völlig neue Klangwelten, in völlig neue Tonarten, unerbittlich in dieser tragischen Fantasie behandelt er seine Themen.
Und es ist ein wunderbares Programm mit vielen Querverbindungen. Beginn heute Abend 20 Uhr, die Karten kosten 12, ermäßigt 8 Euro. Der 19. Internationale Orgelsommer Berlin, er findet immer freitags statt, noch bis Ende August. Beginn der Konzerte jeweils 20 Uhr. Andreas Sieling, viele durften denken, die Orgel ist vor allem feierlich und irgendwie ein ernstes Instrument. Gibt es auch komische Seiten der Orgel?
Ja klar, auch in der Literatur versuchen wir das ja auch immer wieder. Im letzten Konzert gab es die Bilder einer Ausstellung und als Novum machen wir am 30. August einen Film und eine Improvisation dazu über den Glöckner von Notre Dame, den ganz alten Stummfilm von Wallace Worsley, führen wir dann auf. Und das wird ein genialer französischer Organist Paul Gousseau dann aufführen. Aber natürlich, auch beim Improvisieren kommen uns dann immer wieder vielleicht lustige Ideen. Bei einer CD-Produktion, da waren wir fertig, dann habe ich gesagt, machen wir doch mal was ganz Verrücktes. Ich improvisiere über Berliner Stücke und ihr macht die Türen auf, sodass man ein bisschen die Atmosphäre der Stadt auch mitkriegt. Ja, sonst bei Aufnahmen machen wir die Türen immer zu, es darf kein Bus vorbeifahren, es darf keine Feuerwehr vorbeifahren, kein Schiff. Aber in diesem Fall war es mir ganz wichtig, Nebengeräusche zu haben. Ja.
Und das können wir uns jetzt sogar anhören. Das ist nämlich von ihrer Berlin-CD, Berliner Luft. Das ist eine CD, für die sie übrigens auch einen Opus Klassik 2021 bekommen, also eine preisgekrönte CD. Da gibt es die Berliner Luft, aber da gibt es auch noch so manch andere Berliner Schlager in diesem Stück. Vorher aber sage ich danke für Ihren Besuch und alles, alles Gute weiterhin für Ihr Berliner Orgelsommer.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Die Berliner Luft von Paul Linke, abgeschmeckt mit einem Ausflug an den Wannsee und schimmernden Glühwürmchen. Domorganist Andreas Sieling spielte an der Sauerorgel im Berliner Dom. Den internationalen Berliner Orgelsommer, den gibt es noch bis Ende August. Immer Freitag spielen bekannte Organisten aus dem In- und Ausland. Und heute Abend ist das um 20 Uhr Daniel Beckmann aus Mainz mit einem Programm zu Bach und den Folgen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und dazu ist jetzt eine Spur bei mir im Studio. Das muss ich erst mal gucken, wo ich hier überhaupt Deinen Text habe, hier habe ich
es
ihn.
Es leuchtet weiter.
In diesem Monat lohnt es sich nämlich, wenn es dunkel ist, etwas später ja, den Blick mal gen Himmel zu richten, denn die Perseiden sind wieder los.
Genau, mit etwas Glück und bei klarer Sicht kann man etliche Sternschnuppen entdecken. Die Perseiden zählen ja zu den bekanntesten Sternschnuppenströmen. Sie sind nach dem Sternbild Perseus benannt, aus dem sie zu kommen scheinen. Und die wahre Ursache liegt darin, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Bahn des Kometen 109P Swift-Tuttle kreuzt und auf die von ihm verstreuten Teilchen trifft. Und die verglühen dann als leuchtende Sternschnuppen beim Eintritt in die Erdatmosphäre. Die Wissenschaftlerin und stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Caroline Liefke.
Tatsächlich sind die